Eigentlich wäre es ja noch schön, ein bisschen musikalische Hinterrahmung. Wobei, dann hören auch alle dir zu, nicht mehr mir. Guten Morgen zusammen. Schön, wieder da zu sein nach dem Sommerbreak. Letzten Sonntag haben wir ja angefangen. Haben wir Preach gehört vom Martin. Coole Aussage, könnte es sein, dass du genau jetzt in dieser Zeit lebst, weil es einen Grund hat. Das habe ich die ganze Woche mitgenommen, dir vielleicht auch. Coole Aussage, nicht nur eine coole, sondern eine starke Aussage von dem Preach von Martin über Nehemia. Wir sind ja in dieser Serie Face the Book. Und wir wollen wirklich das Book, die Bibel, facen. Ist so schlecht, was ich sage? Dass du mich gerade wegnimmst. Gut, fangen wir nochmal an. Gut, nein. Für einige wäre es vielleicht gut, wenn sie so viel würden in der Bibel sein, wie sie im Facebook sind. Ich habe früher auch zu denen gehört. Zum Glück können sie sich ein bisschen runterschrauben. Aber ich finde es so cool, die Serie Face the Book. Und das Wort Gottes ist extrem wichtig. Im Römer 10, 17 zum Beispiel steht, dass der Glaube aus der Predigt kommt und Predigt aus dem Wort Gottes. Du kannst dort auch eine direkte Brücke schlagen und musst nicht Angst haben, dass du immer Predigten hören musst, damit dein Glaube wächst, sondern du kannst auch selber direkt ins Wort Gottes gehen. Und das ist maßgebend wichtig, dass unser Glaube wächst. Ich erinnere mich, als ich in der Ausbildung war, haben wir im ersten Jahr, hat es geheißen, wir müssen die ganze Bibel durchlesen. Im ersten Jahr. Und die einen haben die Hände verrührt und gesagt, das ist zu viel, das könnt ihr nicht erwarten von uns. Und haben gerade Vorfälle gegeben und gesagt, ich fange gar nicht an, ich probiere es gar nicht. Und weil das Ding ist noch gewesen, das Lehrmittel ist zu spät gekommen. Und am Schluss haben wir noch 10 Monate Zeit gehabt, um die ganze Bibel durchzulesen, von A bis Z. Und ich habe mir persönlich gesagt, ich probiere es. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich probiere es. Und ich kann euch sagen, ich bin wirklich eigentlich in jeder freien Minute bin ich im Bibellesen gewesen. Weil es sind relativ viele Kapitel pro Tag, die du im Schnitt nennen musst lesen. Aber ich vergesse das nie mehr. Das hat mich so gepackt. Das hat mir total der Ärmel reingenommen. Ich weiss noch mal, an einem freien Samstag habe ich gedacht, ja komm, heute lese ich 3 Kapitel mehr, um ein bisschen Vorsprung zu bekommen. Dann kannst du es morgen wieder ein bisschen easy nehmen. Und ich war gerade bei der Apostelgeschichte und ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe meinen ganzen Freitag mit Bibel lesen verbracht, habe die Apostelgeschichte durchgelesen. Ich gebe zu, die letzten 2 Kapitel noch so irgendwie, einfach damit ich kann sagen, ich habe sie gelesen in einem Tag. Aber macht ja nichts. Es war das Wort Gottes gewesen. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, ich habe in dem Jahr, wo ich die Bibel gelesen habe, am Schluss bin ich nach 8 Monaten durch gewesen, hatte noch zu viel Zeit gehabt am Schluss, weil es mich so gepackt hat. Am Schluss von diesem Jahr kann ich wirklich von ganzem Herzen sagen, ich habe einen Glauben gehabt, wie ich ihn leider heute in meinem Alltag nicht mehr immer so habe. Ich habe wirklich erlebt, dass das stimmt, was Römer 10, 17 sagt, dass der Glaube aus dem Wort gewirkt wird. Ich habe gelesen, wie lang und wie breit und wie hoch das Stiftshütte ist und das hat Glauben in mir freigesetzt. Das ist ja das, was wir im Normalfall überspringen, weil es nicht mehr so wichtig ist, weil wir unsere Häuschen heute nicht mehr nach diesen Normen bauen und weil es ja nicht so spannend ist. Aber ich habe das gelesen oder ich habe Geschlechtsnamensregister, Familienregister gelesen und das hat Glauben in mir freigesetzt. Einfach weil das Wort Gottes ist. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und darum finde ich es so cool, dass wir uns wirklich auch wieder ganz konzentriert mit der Bibel, ich habe heute eine Herzige dabei, da eine kleine, auseinandersetzen. Das ist so wichtig, dass Glauben wirklich freigesetzt wird. Wir haben ja Lösli gezogen, also wir haben Gott entscheiden, wer das, welches Buch darf preachen und meine Gebete sind erhört worden. Ich habe nur 5 Kapitel. Ich habe wirklich gedacht, I'm the lucky guy. Wobei ich ehrlich muss sagen, im Nachhinein habe ich gedacht, es wäre auch cool gewesen, ein Buch zu haben, zugelost zu bekommen, wo ich mich sonst nicht so damit auseinandersetzen würde. Weil es wäre ein Ansporn, um eben mal etwas zu machen, was man vielleicht im Alltag nicht so macht. Aber ich muss sagen, auch beim 1. Thessalonicher, einer von diesen Paulusbriefen, ich habe so viel wieder gelernt, obwohl er eigentlich ein kurzer Brief ist, obwohl man ihn locker mehrmals pro Tag durchlesen kann. Ich habe ihn vermutlich 5-6 Mal durchgelesen. Andere, zum Beispiel der Exi mit der Offenbarung, ich weiß nicht, ob er so 5 oder 6 Mal durchliest. Möglicherweise schon, ihm trauen ist zu. Aber von dem her gesehen, relativ einfach, also einfach, ja. Und extrem starke Aussagen in diesem Brief. Ich werde am Anfang möchte ich so ein bisschen einen Hintergrundabriss geben über den 1. Thessalonicher Brief im Neuen Testament, einer von diesen Paulusbriefen. Thessalonich ist... Genau, das ist gut, ich komme nicht zu dem, aber das ist schon mal gut, könnt ihr schon ein bisschen anschauen. Thessalonich war eine wichtige Handelsstadt und zugleich eine der Hauptstädte vom Bezirk Mazedonien. Benannt worden ist sie nach der Schwester von Alexander dem Grossen. Die Schwester hat geheissen Thessalonike. Also heutzutage bekommst du ja manchmal Geburtsanzeigen, wo du einfach aufs Kärtchen dann schreibst herzlichen Glückwunsch zum Kind, weil du keine Ahnung hast, ob es jetzt ein Bub oder ein Mädchen ist, mit den Namen, die jetzt irgendwie wieder im Kosi oder in sind. Aber wir sehen, es hat schon früher gegeben, also die hat Thessalonike geheissen. Und nach der ist die Stadt benannt worden. Thessalonika heisst es heute, gibt es immer noch. Google Earth, kannst du schauen, Thessalonika eingeben und du wirst nach Griechenland gehen. Heute gehört Thessalonika zu Griechenland und gibt es, wie gesagt, immer noch als diese Stadt. Da hier sehen wir eine Karte. Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise gewesen, wo wir die ganze Missionsreise sehen und einen Abschnitt von dem, einen Ausschnitt, wollen wir jetzt beleuchten im Zusammenhang mit dem Thessalonicher Brief. Ich muss da ein bisschen spicken. Wo er in Troas war, hat er mein Laserschwert mitgenommen, oder? Wo haben wir es? Da hier. Da ist Troas. Wo er in Troas war, hat der Paulus eine Vision gehabt und hat einen Mann gesehen von Mazedonien, der gesagt hat, kommt zu uns über, uns kann helfen. Er war also da auf dieser Seite von diesem Teich hier, den wir sehen. In seinem vertrauten Gebiet eigentlich, auf dieser Seite, wo er die Vision hatte. Und für Paulus war sofort klar, dass Gott geredet hat und dass sie sich aufmachen sollen. Er hatte Silas und Timotheus, zwei Jünger dabei gehabt, sind mit ihm unterwegs gewesen und sie sind aufgebrochen, sind mit dem Schiff von Troas über nach Europa. Das erste Mal, wo Paulus und damit das Evangelium nach Europa gekommen ist, über nach Mazedonien. Als erstes sind sie nach Philippi gegangen, was wir hier sehen. Sie haben dort das Evangelium verkündet, es sind Menschen, sie sind zum Glauben gekommen. Es hat aber auch sofort viel Widerstand gegeben, wie wir sowieso das ganze Neue Testament sehen, wie viel Widerstand, Verfolgung, Anfechtung die Christen haben müssen erleiden. Da haben wir heute gar keine Ahnung, was das heisst. Und manchmal werden wir auch noch darauf kommen, denke ich, es würde uns nicht schaden, wenn wir ein bisschen mehr hätten, weil dann wüssten wir auch umso mehr, wieso dass wir glauben, was wir glauben und ob wir wirklich an dem festhalten und es bezeugen oder ob es einfach noch eine nette Nebenerscheinung von unserem Leben ist. Hoffen Sie nicht. Sie waren in Philippi, haben dort eine Gemeinde gegründet. Paulus und Silas sind ins Gefängnis geworfen worden, weil sie das Evangelium verkündet haben. Wir wollten sie weghaben, dass sie nicht mehr weiter das Evangelium predigen können. Sie sind auf wunderbare Art und Weise sie sind freigekommen. Ein Engel hat sie rausgeführt aus dem Gefängnis. Dann sind sie weiter nach Thessalonich, da über die zwei Namen, die man fast nicht aussprechen kann. Zwei Orte haben sie noch besucht und dann sind sie nach Thessalonich gekommen, wo die Gemeinde entstanden ist, wo es heute darum geht. Paulus ist dort, wie so oft, ist er als erstes in die Synagoge gegangen, der Ort, wo sich die Juden versammelt haben. Er hat dort das Evangelium verkündet und es sind etliche Menschen sind zum Glauben gekommen, haben das Geschenk vom ewigen Leben von Jesus Christus angenommen. Zu dieser Zeit, wo Paulus mit Timotheus und Silas nach Thessalonich gekommen ist, hat Thessalonich rund 100'000 Einwohner gehabt. Das hat mich etwas erstaunt. Wenn ich das halbe so gelesen habe, habe ich so gedacht, das wird irgendwie das grösste Provinzkaff gewesen sein, wo sie dort waren. Aber Thessalonich zu dieser Zeit 100'000 Einwohner. Eine Handelsstadt, ein wichtiger Ort, mit einflussreichen Leuten auch. Sehr viele Juden haben dort gelebt. Und dort in der Synagoge hat er das Evangelium verkündet. Menschen sind zum Glauben gekommen. Das Ganze können wir nachlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 17. Dort wird die ganze Missionsreise von Paulus beschrieben, Philippi, Thessalonich und wie es dann weitergegangen ist. Die einflussreichen Juden in Thessalonich sind neidisch geworden. Denen hat es nicht gepasst, dass jetzt Leute, Juden in der Synagoge und auch andere, die dort gelebt haben, dass die plötzlich eine andere Religion haben, an einen anderen Gott glauben in ihren Augen, nämlich das Evangelium Jesus Christus, was Paulus dort verkündet hat. Sie sind so stinkensauer geworden, dass sie Männer von der Strasse, so ein bisschen zwielichtige Männer, haben sie angehetzt, haben sie angeworben, dass sie einen Aufruhr und eine Hetzjagd gegen Paulus und gegen Silas unternehmen, damit die wieder gefangen genommen werden und sie müssen schweigen. Paulus war dort untergebracht, bei jemandem, der zum Glauben kam, hat dort gelebt. Und die ganze Meute, die sich aufgemacht hat gegen die zwei, ist dort hergegangen und hat gefordert, dass man den Paulus und den Silas ausliefert. Sie waren aber zu dieser Zeit nicht in diesem Haus gewesen. Dann haben sie Gastgeber genommen, haben die ins Volk rausgeschleppt und haben denen übel, wollen herrichten. Und auch die ganzen jungen Christen, die Leute, die sie zum Glauben kamen, dort, sie waren unter grossen Bedrängnis gewesen. Um die Gastgeber und die Leute, die sie zum Glauben kamen, zu schützen, ist Paulus und Silas über Nacht, sie sind geflohen nach Berea. Also nicht allzu weit von Thessalonik weg, aber sie sind nachher nach Berea geflohen. Später sind sie weitergereist nach Athen. Das wird eine längere Reise gewesen sein. Jetzt hier im europäischen Gebiet innen. Und überall, wo sie waren, haben sie das Evangelium verkündet. Wir sehen aber auch und lesen, dass Paulus irgendwie einen speziellen Bezug und eine spezielle Beziehung nach Thessalonik gehabt hat. Irgendwie sind die Leute ihm dort offenbar besonders am Herzen gelegen. Er war ja an verschiedenen Orten gewesen, aber wir lesen nachher, dass ihm das Herz wehgetan hat, dass er nicht zurückkam zu seinen Geschwistern, zu seiner Familie, zu dieser Gemeinde in Thessalonik, die entstanden ist. Er wusste, er selber kann nicht zurück. Es wäre zu gefährlich für ihn, vor allem zu gefährlich für die Christen dort. Und offenbar ist der Timotheus dort nicht ganz so stark involviert gewesen wie der Paulus und der Silas, die sie nachher auch verfolgt haben. Und darum hat der Paulus gesagt, als sie in Athen waren, hat er zum Timotheus gesagt, geh du zurück nach Thessalonik und geh die jungen Gläubigen dort weiter lehren, geh unterrichten, unterweise sie weiter in dem guten Werk, das Gott angefangen hat. Und schau, wie es ihnen geht und ermutige sie. Und komm dann zurück und erzähl uns, wie es ihnen geht. Timotheus ist zurückgegangen und die drei haben sich wieder getroffen in Korinth. Paulus und Silas sind dann weitergereist nach Korinth. Und Timotheus ist dort dazugestossen, hat berichtet diesen zwei, wie es den jungen Gläubigen geht in Thessalonik. Es hat Paulus sein Herz total erfreut, weil er mit ganzem Herz ist er dort dran und drinnen war. Und von Korinth aus sind die zwei Briefe an die Gemeinde in Thessalonik geschrieben worden. Der erste Thessalonicher Brief und der zweite Thessalonicher Brief, beide sind von Korinth aus geschrieben worden und gebracht nach Thessalonik. Das Ganze war in den Jahren 50 bis 52 nach Christus, sind die drei Männer in Korinth gsi und von dort aus die Briefe geschrieben. Also eigentlich relativ kurze Zeit, nachdem dass Paulus selber in Thessalonik war, ist bereits der erste Thessalonicher Brief, der, den wir heute zusammen werden anschauen, geschrieben worden und geschickt nach Thessalonik. Ich habe dann beim Nachforschen auch gelesen, dass Paulus Mitarbeiter gehabt hat aus Thessalonik. Und der eine, der hat mir auch besonders gut gefallen, das ist der Sekundus. Ein Mitarbeiter von Paulus aus Thessalonik, der Sekundus. Vermutlich war das ein blitzschneller Typ gewesen. Und später habe ich dann überlegt, höchstwahrscheinlich ein Vorfahren von Minutis, von unserer Gemeinde. Ich gehe schwer davon aus, dass der Sekundus ein Vorfahren von Minutis war. Und so sieht man, dass sich Namen immer wieder weiterentwickeln. Und ich warte nur darauf, dass es irgendwo mal Nachfahren von Minutis gibt. Die heißen wahrscheinlich Stundus oder irgendwie so. Aber auch sehen wir Segenslinien von Thessalonik bis in die City Church rein. So cool, herzlichen Glückwunsch, Minutis. Der hat endlich herausgefunden, von wo das euer Ursprung kommt. Sekundus, ich habe mir das aufgeschrieben, für wenn ich mal selber ein Kind habe. Wäre nicht schlecht, Sekundus Badetscher. Vielleicht mal schauen. bei jemandem übernommen gestolpert in der Bibel, wo ich gedacht habe, zum Beispiel im Alten Testament, habe ich mir auch mal gedacht, wenn ich mal Zwillinge habe, dann taufe ich die, glaube ich, auch so wie Zwillinge im Alten Testament, der Utz und der Eber. Ja, heute ist ja Trend, dass man wirklich wieder so Namen gibt, oder? Also ich spreche jetzt niemand persönlich an, da. Ich weiss gar nicht, was Stand der Dinge ist in der City Church. Manchmal verliere ich wirklich den Überblick, wer wo, wie viel Kinder und so weiter. Aber anyway, gehen wir zurück zum 1. Thessalonicher Brief. Meine Herausforderung war, dass er nur 5 Kapitel hat. Das war wirklich auch eine Herausforderung, also nicht nur lucky. Weil die Gefahr ist dann, dass man irgendwie alles bringen will. Und ich habe mir überlegt, ein paar Sachen ein bisschen rauszukristallisieren, wo ich überzeugt bin, wo wirklich auch unsere Church in unser Leben hineinreden. Und das Erste, du kannst mal eins weiterklicken, Matthias. Message vom Buch, genau, ein paar Punkte, kannst du einen klicken. Der erste Punkt, der mir wirklich aufgefallen ist, wenn wir das Leben von Paulus anschauen, er war nicht alleine unterwegs gewesen. Das sehen wir bei ihm generell. Er hat Timotheus und Silas an seine Seite genommen, ist mit denen unterwegs gewesen, die haben wirklich können lernen, in sein Leben hineinschauen. Das ist so weit gegangen, dass Silas mit ihm ins Gefängnis hat dürfen. Das ist ja, kann nicht jeder, oder? Mit Paulus mal im Gefängnis hocken. Die haben wirklich Anteil gehabt an seinem Leben. Und das ist etwas, wo, wenn ich in mein Leben hineinschaue, wo ich euch jetzt eine Stunde lang erzählen könnte, was ich für Menschen gehabt habe, die mich in ihr Leben hineinschauen, an die Seite genommen haben, wo ich mit ihnen durfte unterwegs sein, wo ich mit ihnen durfte Leben teilen. Jetzt so aktuell, ich wohne ja bei Martin und Simon. Also sie sind bei mir Untermieter, ich sage es aber so. Kann ich heute sagen, sie sind ja nicht da, gell? Nein, ich wohne bei ihnen und das ist auch so etwas, das ist so stark, wenn man in Leben hineinschauen darf, an Leben Anteil haben. Und darum, das ist ein erster Punkt, wo wir lernen können aus dem Thessalonicher Brief heraus, respektive von Paulus. Lass uns ein Leben leben, wo Menschen von mir persönlich und von meinem Leben können lernen. Und du bist auch jemand, du bist eine Persönlichkeit, du lebst ein Leben, wo andere davon lernen und profitieren können. Aber lass uns wirklich in dem Sinn und Geist unterwegs sein. Das ist manchmal schon eine bewusste Entscheidung. Weil so oft wäre es einfacher, wenn man es schnell selber macht, wenn man niemanden dabei hat, weil dann ist man einfach flexibel. Aber es ist so kraftvoll, segensreich, wenn wir so unterwegs sind, dass Menschen von unserem Leben lernen können. Mach nichts, ohne dass jemand an deiner Seite ist, der von dem könnte lernen und profitieren. Ich lese euch aus dem Kapitel 1, die Verse 4 bis 9. Wir wissen, liebe Brüder, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben. Ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn. So habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude aufgenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Ist bei ihnen Realität gewesen. Auf diese Weise wurdet ihr für alle Christen in Griechenland zum Vorbild. Ich glaube, das ist aber nicht mehr ein Zusammenhang. Durch das, dass sie viel Schweres erlebt haben, Verfolgung vom eigenen Volk, sind sie aber an ein grosses Vorbild geworden, weil sie sich bewährt haben. Und weil sie gewusst haben, wieso dass sie glauben, was sie glauben und in diesem Stand gehalten sind. Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu sagen. Das ist der Traum von jedem Paulus und von jedem kleinen Paulus, der da innen hockt, dass du kannst investieren und es multipliziert sich. So wie die in Thessalonich, die haben so klar gewusst, wieso, dass sie mit Jesus Christus unterwegs sind. Die haben so eine klare Hinwendung gehabt. Ein Wegwenden von ihrem alten Leben, von ihrem gottlosen Leben und ein Hinwenden zu Jesus Christus, was sich manifestiert hat in ihrem Leben, was sichtbar worden ist. Und für sie war es selbstverständlich gewesen, wir gehen mit dem Auftrag weiter. Sie haben das Evangelium bezeugt. Es heisst, das ist so cool. Paulus sagt, wo ich hergehe, ich muss gar nichts sagen. Die Leute erzählen uns von euch, von eurem Glauben und von dem, wie ihr jetzt unterwegs seid. in Griechenland und weit drüber raus. Von Thessalonich ist ein mega Segen ausgegangen. Von dieser Gemeinde, wo ein paar Gläubige waren, wo sie zum Glauben kamen. Wahrscheinlich eine kleinere Schar, als wir heute da sind. Und es ist in die ganze Nation und drüber raus ist es bekannt worden. Die haben gar nichts anderes gehabt, als zu erzählen, was neu in ihr Leben hineingekommen ist, von dem zu schwärmen und den Jesus Christus, das Evangelium, zu verkünden und rauszutragen in die Nation. Kannst du einen weiterklicken? Sie haben gelebt als Botschafter vom Evangelium. In diesen Versen sehen wir, dass Thessalonicher weit herum bekannt worden sind für ihre klare Umkehr. Eine klare Umkehr zu Jesus Christus. Nicht zu irgendwelchen Götzen, nicht zu irgendwelchen Religionen, sondern zu Jesus Christus, von dem, was Leben kommt, von dem, was Leben ausgeht, von dem, was Leben spendet. Sie waren bekannt ringsum für einen Glauben, der nicht nur auf Wort, sondern auf Kraft basiert. Wie Paulus hier sagt, das Evangelium, euer Glaube, ist nicht nur in Wort, sondern in Kraft. Und ich habe mir dann überlegt, was heisst das? Und beim Paulus in seinem Leben sehen wir, dass wenn er unterwegs war, wenn er das Evangelium predigt hat, dann ist das auch immer sichtbar geworden. Er hat für Kranke gebetet, er hat es so verkündet, dass manchmal schon Leute sich aufgeregt haben darüber. Sind nicht immer alle nur happy gewesen, wenn er das Evangelium verkündet hat. Aber es hat etwas ausgelöst bei den Menschen. Und das ist das, was sich zusammenfasst für mich in Kraft. Wenn Kraft im Spiel ist, dann wird immer etwas sichtbar. Es wird hörbar, sichtbar, es bewegt sich etwas. Ich kann eine Tür kann ich ganz sanft und leise schließen, dass keiner merkt. Oder ich kann sie kraftvoll schließen. Und dann wisst ihr, wie es tönt. Kraft zeigt sich. Kraft macht sich bemerkbar. Und ich kann jetzt nicht sagen, es sind die drei Punkte, wenn wir das Evangelium in Kraft verkünden, dann müssen wir so, so und so machen. Aber ich kann es zusammenfassen in dem, dass wenn ich das Evangelium in Kraft verkünde, dann wird es sich bemerkbar machen. Und dann kann es auch mal sein, dass jemand sagt, das regt mich auf. Aber es macht nichts. Manchmal haben wir Tendenz zum zu lieb sein. Und damit, nein, der kommt erst später, aber da kommt nochmal ein Hammerpunkt. Sie waren bekannt dafür, dass sie standfest in Verfolgung und Anfechtung waren. Und ich bin überzeugt, man sieht hier in der Kirchengeschichte, wie Verfolgung und Aufbruch, Erweckung sich immer die Hand gegeben hat. Wie das Hand in Hand geht. Dort, wo Bedrängnis ist und Menschen wissen, wieso dass sie glauben, was sie glauben, und das auch mehr ausleben, dort kann auch noch etwas aufbrechen. Und sie waren bekannt für das weit herum. Dass sie zum Teil von der eigenen Familie, vom eigenen Volk sie verfolgt wurden. Und standfest geblieben sind. Die Verkündigung vom Evangelium in ganz Griechenland und weit darüber raus. Und jetzt kommt nochmal ein Hammerpunkt. Kapitel 2, Vers 4. Denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt und die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unser Herr, der unsere Herzen prüft. Kannst du einen weiterklicken? Paulus, Silas, Timotheus schreiben den Brief und sie sagen, wir sind gekommen, weil Gott uns auserwählt hat, das Evangelium zu verkünden, die Botschaft uns anvertraut hat und das hat er jedem, der die Botschaft gehört hat, glaubt, angenommen hat, als ein Jünger von Jesus, als ein wiedergeborener Christ unterwegs ist, dem ist die Botschaft anvertraut. Und Gott hat uns ausgewählt, dass wir sie verkündigen sollen. Er sagt, es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und wir wissen, dass Gott aufs Herz schaut. Und das ist die Hammer-Aussage, die ich so mal zusammengefasst habe. Such Gott und nicht Menschen zu gefallen. Und wie oft sind wir in dieser Herausforderung drin, auch ich, dass ich viel zu fest eben eigentlich überlege, was denkt jetzt der andere? Ich möchte gerne, dass der andere es dann gut und cool findet. Wie schnell ist mir das zu wichtig? Und ich habe das gerade letzte Woche, witzigerweise, bin ich an dem Punkt gewesen, wie eigentlich noch nie zuvor. Ich bin an Besuch gemacht bei meiner Mutter, mit ihr gegessen. Und sie glaubt jetzt nicht so an Jesus persönlich, als ihr Erlöser und Auferstandene, wie ich das tue. Und wir haben zusammen gegessen und sie wieder einmal über das so ein bisschen ins Reden gekommen, über das Evangelium, über die Bibel, über Jesus. Und sie sagt nachher zu mir, dass sie das einengt, dass sie das nicht cool findet, dass das ihr würde die Freiheit rauben, dass sie das nicht so kann und will leben, wie ich das mache, dass es ja reicht, wenn man einen Sättigen in der Familie hat, dass sie nicht so ein praktizierender Christ, ausübender Christ wird sein wie ich. Und plötzlich, ohne dass sie es ausgesprochen hat, aber plötzlich zwischen den Zielen höre ich etwas raus. Und ich habe den Gedanken und überlege mir, stehe ich auch ihr im Weg, dass sie Jesus Christus persönlich lernen kann mit meinem Leben, wo zugegebenerweise vielleicht jetzt nicht ein Leben ist, das jeder leben will. Mit meinem Dienst, meinem Job aufgehört, gesagt, ich will wirklich 100%, also 100% zeitmässig auch reingehen in den Reich Gottesbau mit kein geregeltes Einkommen, mit verschiedenen Sachen, die bei mir halt zum Alltag gehören, wo jetzt nicht jeder so will und auch nicht jeder so müsste. Aber sie bekommen das alles hautnah mit. Und dann hat sie auch noch gesagt, ja, und eben, sie gehen immer so missionarisch ausgerichtet. Und da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ja, mein Herz ist, mein Wunsch ist, dass Menschen Jesus Christus können lernen kennen. Oder dass sie die Chance haben, um ihn lernen kennen. Weil so viele, die meinen, sie wissen, wer er ist, aber die haben gar keine Ahnung, wie ich früher. Aber plötzlich habe ich gedacht, hey, stehe ich ihnen im Weg? Wäre es einfacher für sie, für meine Familie, wenn ich wieder einen normalen Job hätte, von morgen um 8 Uhr bis am Abend um 5 Uhr arbeiten würde, mein geregeltes Einkommen hätte, mehr Zeit hätte für andere Sachen, wäre es echt für sie dann einfacher? Weil es hat mir irgendwie wehtan, das zu hören, dass ich vielleicht ihnen im Weg stehe in diesem Sinne. Und dass ich ihnen vielleicht nicht ein gutes Vorbild bin. Plötzlich waren die Gedanken da, wie noch nie zuvor. Und ich habe selber irgendwie gemerkt, nein, das kann ja nicht sein, weil dann bin ich genau bei dem, dass ich eigentlich Menschen gefallen will und nicht Gott. Weil ich weiss, dass ich so unterwegs bin, wie ich jetzt bin. Gott hat in mein Leben hineingeredet. Und das heisst nicht, dass es jeden anderen auch muss sein. Aber ich weiss, bei mir ist es so und das macht mir auch Freude. Und ich weiss, dass es Gott braucht und dass er segnet. Und dann bin ich plötzlich zu dem Punkt gekommen, wo ich mich entscheiden musste, will ich jetzt Menschen gefallen oder will ich Gott gefallen? Und ich bin nachher mit leicht feuchten Augen bin ich auf Zürich gefahren wieder, in meinem Auto und es hat mich wirklich beschäftigt. Und habe mich einfach wirklich entscheiden und sagen, nein, ich will Gott gefallen. Ich will wirklich so leben, wie es Gott von mir sich wünscht, wie es ihn ehrt. Was nicht heisst, dass jeder andere auch genau so muss leben. Aber die Frage, das ist plötzlich, kommt das ganz nach. Und vielleicht kennst du das. Dass du dir entscheiden musst, willst du Gott gefallen oder willst du Menschen gefallen? Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, vermutlich viele von uns, es ist oft einfacher, wenn wir Menschen gefallen. Wenn sie sagen, hey, ist so cool, weißt du, und das ist der Hammer, und genau so müssen wir es machen, so, das ist das Beste, weißt du, so möchte ich eigentlich auch leben. Aber es darf auch sein, dass sie anderer Meinung sind. Und gleich sind wir richtig unterwegs. Im Weiteren in diesem ganzen Thessalonicherbrief spüren wir die Leidenschaft von Paulus für die Sache vom Reich Gottes. Er geht sich wirklich mit Hut und Haar. Mit allem, was er ist, geht er sich da drin hinein. Für die Neugläubigen in Thessalonich, es ist ihm total ans Herz gewachsen. Er ermutigt die Leute, vorwärts zu gehen und sich nicht von den eigenen Landsleuten, vom eigenen Volk aufhalten zu lassen. Ab Kapitel 4 richtet er den Blick in die Zukunft. 1 bis und mit 3 ist es eher ein Zurückschauen auf die Zeit, wo er in Thessalonich war, was passiert ist, es nochmal aufnehmen, es ermutigen, es sagen, bleiben dran. Und dann ab Kapitel 4 ist eigentlich die Message von Paulus, Leute, dass ihr euch zu Jesus hingewendet habt, ist erst der Anfang gewesen. Und jetzt bleibt dran. Und jetzt geht weiter und gebt nicht auf. Er sagt, Gott ruft uns zur Heiligung. Zur Heiligung von unserem Leben. Das kannst du so übersetzen, eigentlich, dass wir einen Lebensstil haben, den Gott ehrt. in meinem Leben muss ich das auch immer wieder überprüfen. Weißt, lebe ich wirklich so? Im Alltag innen noch. Lebe ich ein Leben, das Gott ehrt? Lebe ich ein Leben, das ihn widerspiegelt? Bin ich so unterwegs, dass ich sage, ich will wirklich mehr ein Ebenbild sein von Gott zu dem, was er mich ursprünglich geschaffen hat, der Mensch? Bin ich so unterwegs? Meine Entscheidung vor 10 Jahren war erst der Anfang. Aber jetzt geht es weiter und es wird immer besser. Das ist so die Aussage im Kapitel 4 zusammengefasst. Und dann im Kapitel 5, da kommt, in dem letzten Kapitel kommt Paulus nochmal auf ganz verschiedene Aspekte zu reden. Und es war recht eine Challenge, ich habe mir wirklich überlegt, soll ich da ein paar Sachen rausnehmen, aber es ist so vieles, es sind Hammer-Aussagen, aber ich kann gar nicht auf alles eingehen. Und ein paar Sachen rauspflücken ist schon schwierig und das Lassi ist sowieso blöd. Und darum habe ich mich entschieden, dass wir eine kleine Leseübung machen zusammen. Und die Verse 4 bis 21 im Kapitel 5, die werden wir jetzt dann zusammen lesen, alle zusammen laut, weil da sind so viele gute Ratschläge, so viele wichtige Aussagen drinnen von Paulus. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir das lesen, dass wir jetzt einen töpfen und ansprechen und bei dir ist vielleicht etwas anderes. Aber es ist wirklich so wie noch eine Zusammenfassung. Es sind wie Worte von einem Vater an seine Kinder, von dem Paulus, dem Vater auch von dieser Gemeinde, an seine Kinder, an die Gläubigen dort in Thessalonich, wo er einfach nochmal sein Herz total reinhängt und sie nochmal ermutigt und auch ermahnt und sagt, hey, bleibt dran, geht weiter, gebt nicht auf, überwindet und das gute Werk, das Gott angefangen hat, geht in dem weiter. Und ich kann wirklich sagen, es könnte wie sein, wie wenn es für die City Church geschrieben hat. Du wirst sehen, es sind Sätze, es sind Verse und darum glauben wir wirklich, dass es nicht Zufall ist, die Bücher, die wir gezogen haben, die wir ausgelost haben, wirklich etwas, das in dein und in mein Leben reinreden kann. Ich habe das getroffen, wir lesen das zusammen miteinander, es sind ein paar Verse, wir lesen es miteinander laut und dann werden wir es zu uns reden. Gut, auf 3, hä? 3. Aber ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Die Nacht ist die Zeit zum Schlafen, und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie er es auch schon tut. Liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken. Und haltet Frieden untereinander. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Gebt behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Hammerstarke Aussagen. Wie sollst du das zusammenfassen? Darum habe ich mir gesagt, komm, wir lesen es miteinander, Weil gerade hier, fast jeder Vers, fast jeder Satz ist wieder eine neue, starke Aussage, die so wichtig ist für dies und für mein Leben. Seid immer fröhlich, hört nicht auf beten, was immer auch passiert, seid dankbar, denn das ist Gottes Willen, dass wir dankbar sind, Dankbarkeit vorangehen. Unterdrückt der Heilige Geist nicht, verachtet prophetische Rede nicht, meidet das Böse in jeglicher Form. Und auch was wir vorher gelesen haben, so starke Aussagen, wo ich sicher bin, es wird dich, das eine und das andere ansprechen. Dass wir geduldig miteinander umgehen, dass wir einander ins Leben hineinreden, dass wir die Schwachen tragen, dass wir mutig sind, dass wir miteinander unterwegs sind. Und auch dort der eine Vers, von der sagt, wie er es auch schon tut. Und von mir her kann ich wirklich sagen, ich finde es cool. Ich sehe vieles von dem hier in unserer Mitte, vom Miteinander, vom Unterwegssein, vom Evangelium austragen, vom einander anspornen zum Guten, zum Besseren, aber auch vom einander tragen, wo jemand schwach ist, vom geduldig sein miteinander. Und das ist der Hammer. Ich finde es so cool, Teil zu sein von euch, vom Miteinander hier. Aber zugleich teile ich aber die Meinung für mein Leben, für uns. Lass uns weitergehen. Was Gott in uns angefangen hat, ist der Anfang. Und es geht weiter und er wirkt weiter. Ich werde abschließen mit diesen Versen. Kannst du schon mal einen weiterklicken? Oder mit dieser Aussage, der vierte Punkt. Lebt ihre Berufung würdig und wachs in allen Stücken hin zu Jesus. Jetzt verlassen wir den Thessalonicherbrief, aber wir bleiben beim Paulus. Das sind Aussagen von Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, was für mich extrem cool auf den Punkt bringen. Die Aussagen, dass wir Menschen sollen an unserem Leben Anteil haben, dass wir die Botschaft vom Evangelium sollen austragen in Kraft, die sich bemerkbar macht, dass wir Gott suchen, zu gefallen und nicht Menschen, dass wir unserer Berufung würdig leben. Epheser 4, Kapitel 4, Vers 1, schreibt Paulus aus Gefangenschaft heraus, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eure Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Jawohl, das sind wir. Wir sind Berufene. Und wir sollen unserer Berufung würdig leben. Und wie schnell sind wir abgelenkt durch Sorgen, durch alltägliche Sachen, vielleicht durch Reichtum, den wir auch haben, wo auch ein Punkt ist bei den Thessalonicher, eine reiche Handelsstadt, wo er sie auch ermahnt. Tut euer Augenmerk nicht auf das fixieren, sondern lebt eure himmlische Berufung würdig. Die andere Aussage, auch im Kapitel 4, Vers 15. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. In jeder Hinsicht soll man Christus ähnlicher werden. Und so wie da in den letzten Versen, die wir gelesen haben, so vieles angesprochen wird, soll man in allem ihm ähnlicher werden, in allem zu ihm heranwachsen. Unsere Berufung würdig leben, nicht aufgeben, sondern weiterfahren und in allem Jesus ähnlicher werden. Wenn du da bist oder vielleicht zuhörst online und du sagst, ich kenne Jesus nicht als den persönlichen Gott, dann sind gerade diese zwei Aussagen für dich genau gleichgültig. Der Mensch ist berufen, mit Vater im Himmel versöhnt zu sein. Mit ihm ein erfülltes Leben zu leben, in die himmlische Berufung hineinzukommen. Ob du sagst, Jesus ist mein persönlicher Löser, oder ob du sagst, ich will nichts mit ihm zu tun haben, es ist deine Berufung. Er ist der, der dich gemacht hat, und mit dem bist du berufen worden. Und die andere Aussage im Vers 15 gilt auch genau gleich für dich. In allem sollst du ihm ähnlicher werden. In allem darfst du zu ihm heranwachsen. Und es ist vielleicht heute Morgen ein Moment, wo du sagst, ich will ein Stück näher zu Jesus heranwachsen. Ein Stück näher zu ihm herankommen, um durch ihn die Vergebung, die Versöhnung, die wir auch im Kapitel 5 lesen, vom 1. Thessalonicher, können zu erfahren und in die Berufung und Erfüllung von dem, was Gott für dich vorgesehen hat, hineinzukommen. Was dich betrifft, dann möchte ich dir ermutigen, dass du heute Morgen den Schritt auf Gott zumachst und das in einem Gebet für dich formulierst. Und nachher werde ich auch noch da sein und andere von uns. Und darfst du gerne noch auf mich zukommen, wenn du mehr über das wissen willst. Ich werde abschließen mit einem Gebet, dass wir wirklich auch in der nächsten Woche in das hineingehen können, was wir da hier zusammen herausgefunden haben. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort kraftvoll ist. Ich danke dir, dass das Evangelium kraftvoll ist, dass es sich bemerkbar macht, dass es Dinge verändert. Und ich danke dir, dass wir auch hier in der Schweiz einfach in totaler Freiheit können überall eine Bibel kaufen. Uns können damit auseinandersetzen, was du uns gesagt hast. Und ich danke dir, dass Glauben entsteht aus deinem Wort heraus. Und ich bitte dich, dass du uns einen Hunger gibst, dass du uns Gnade gibst, dein Wort zu lesen, uns damit auseinanderzusetzen, dass du uns Mut gibst, auf Freimut, das Evangelium, dein Wort zu verkünden, so unser Leben herzulassen, unserem Leben zu wirken, dass wir bereit sind, Dinge loszulassen und Dinge zu empfangen. Ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen in unser Leben hineingeredet hast. Und ich danke dir, Herr, dass es wird Ausfluss haben, dass wir zum Segen gesetzt sind, Jesus, für die Nation, für Zürich, für die Stadt, Herr, zum Segen gesetzt für die Menschen um uns herum. Rette zu uns und lass uns wirklich Menschen sein, die dir ähnlicher werden, die zu Vorbildern werden, Jesus, für Menschen, die rumlaufen und die nicht wissen, was ihre Berufung ist, was die Erfüllung von ihrem Leben ist. Danke, dass du uns mit Kraft ausstattest. Danke für deinen Segen, Jesus, den du über uns ausgießest. Amen.